Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Risikohinweis: Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Hallo und herzlich willkommen zum Fortuna Lista Podcast. Heute bei uns zu Gast Tijen Onaran, Unternehmerin, Investorin, Bestseller-Autorin und sie gehört zu den einflussreichsten Stimmen Deutschlands, wenn es um Diversität, Female Empowerment und Sichtbarkeit geht. Und mit ihrem Unternehmen Global Digital Women vernetzt sie Frauen aus Digital- und Businesswelt und zeigt vor allem, Erfolg hat viele Gesichter. Hallo Tijen, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch, dass du da bist. Ich muss ja zugeben, das, was ich jetzt vorgelesen habe, das ist ja nicht mal alles, was du machst. Es gibt ja noch so viel mehr, worüber ich auch heute mit dir sprechen möchte. Aber vorweg erst einmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zu deinem Geburtstag. Du bist 40 geworden.
Ja, die magische Zahl.
Die magische Zahl.
Ja, es fühlt sich auch irgendwie so krass an, weil ich so denke, okay, ich habe jetzt irgendwie schon so 40 Jahre hinter mir. Und was ist eigentlich alles passiert? Also alleine in den letzten, ich würde sagen, 3 Jahren. War einfach wahnsinnig viel los, beruflich, persönlich ist wahnsinnig viel passiert, aber ja, living my best life. Also ich finde, die 40 fühlt sich richtig gut an und vor allem fühlt sich diese Zeit einfach richtig gut an. Und ich fühle mich auch angekommen.
Sehr schön. Das finde ich total spannend, dass du das sagst, weil ich habe das auch so erlebt. Ich hatte total Angst, ich bin vor 3 Wochen 40 geworden und ich hatte total Angst, so, oh Gott, diese 40, ne? Weil früher, also mein Bild von Frauen mit 40 Jahren, war halt ein ganz anderes, als wie ich mich halt heute sehe. Und ich habe mir auch gedacht, so, okay, wie wird sich das anfühlen? Und als dann soweit war, habe ich mir gedacht, das fühlt sich richtig gut an, weil wie du sagst, man ist so bei sich angekommen.
Total.
Und ich war einfach nur wahnsinnig dankbar irgendwie für alles, was man so erleben durfte.
Ja, total. Und es ist auch, ich weiß nicht, es hat sich auch viel verschoben, ehrlicherweise. Also ich finde, heute als Frau mit 40 ist mit Sicherheit nochmal was anderes als vor Hunderten von Jahren. Heute ist es so, dass wir ja viel später auch beruflich uns verwirklichen, dass wir vieles miteinander vereinbaren können, dass es unfassbar tolle Möglichkeiten gibt, auch nochmal neu zu starten, ob mit 40, mit 50, mit 60. Und deswegen finde ich, ist es wirklich am Ende nur eine Zahl. Ich für mich kann einfach sagen, dass ich jetzt super viel über mich weiß und vor allem auch weiß, so was ich auf gar keinen Fall mehr will, aber vor allem auch, was ich will. Und das ist, finde ich, eine gute Kombi.
Darüber will ich auch unbedingt mit dir sprechen, weil bei dir ist ja, wie du sagst, auch viel passiert in den letzten Jahren. Aber ich würde gerne so ein bisschen auch zu den Anfängen kommen. Mhm. Ich habe dein Buch gelesen, Be Your Own Fucking Hero. Und ich fand es so inspirierend und so begeistert. Und ich glaube, ich habe dir auch auf Instagram danach geschrieben, was ich eigentlich, glaube ich, noch nie gemacht habe, nachdem ich das Buch von jemandem gelesen habe, weil ich mich so abgeholt gefühlt habe und so verstanden. Und du schreibst in deinem Buch, dass ihr als Familie in den Urlaub immer in die Türkei geflogen seid. Ich kenne das so von meinen Eltern, wir sind halt immer nach Polen gefahren. Das Auto wurde nachts immer vollgepackt und dann irgendwie um 6 Uhr morgens nach Polen gefahren. Und das war alles, was ich kannte. Und ich glaube, das erste Mal mehr in meinem Leben habe ich mit 17 gesehen. Was war dein erster Urlaub, den du dir dann erfüllt hast?
Mein erster Urlaub war tatsächlich dann auch nochmal die Türkei und ich wollte die Türkei einfach so erleben wie eine ganz klassische Touristin. Ich wollte es nicht wie jemand erleben, die da Verwandte und Bekannte hat und von Couch zu Couch irgendwie sich bewegt und Tee trinkt und sich die Frage stellen lassen muss, ob sie mit 16 immer noch nicht verheiratet ist, so ungefähr, ja. Sondern ich wollte die Türkei wirklich aus den Augen einer Touristin erleben. Und ich habe das dann gemacht. Also ich war dann so 3 Wochen, erst mit ein paar Freundinnen, dann auch alleine. Und dann habe ich halt so verschiedene touristische Hotspots auch in Istanbul besucht, ne, Blaue Moschee und so weiter. Und das war richtig Gamechanger für mich, dieses Land meiner Eltern aus den Augen einer zwar Vertrauten, aber dennoch einer Person zu sehen, die eben nicht in diesem Land lebt. Und die Kombi aus irgendwie Verwandte dort zu haben, gleichzeitig das mal als Touristin zu erleben, war perfekt. Das habe ich gemacht. Und danach ging es dann los mit so allem, also Italien, Spanien, Frankreich. Und das ist auch etwas übrigens, was ich mir jetzt mit für den 40. oder danach auch vorgenommen habe, mehr zu reisen. Weil ich so Nachholbedarf habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dadurch, dass ich eben in der Jugend so wenig gesehen habe, habe ich jetzt das Gefühl, wenn ich mir das jetzt irgendwie ja leisten kann, zeitlich, aber natürlich auch finanziell, dann will ich einfach viel, viel sehen. Und das ist mein, ja, das war auf meiner Bucketlist, viel zu sehen noch.
Geht mir genauso. Also auch so nach dem Studium. Ja. Ich habe noch den Fehler gemacht, ich habe damals sogar einen Kredit aufgenommen, damit ich nach Nepal reisen kann, weil ich es mir sonst nicht hätte leisten können. Mittlerweile geht das zum Glück auch ohne Kredit, aber es ist mir auch total wichtig, weil ich mir auch gedacht, so dann nach den Sommerferien kamen immer alle wieder und wo sie waren und Mallorca und hier und da. Und ich war so, ja, wir waren wieder in Polen. Ja. Natürlich auch schön rückblickend, aber ich hätte auch gern früher mehr gesehen.
Ja, verstehe ich voll.
Jetzt hast du ja vielleicht nicht mit 16 geheiratet, aber du warst die erste in deiner Familie, die vieles gemacht hat in vielen Bereichen. Wie hat sich das für dich angefühlt und woher hattest du auch so diesen Mut genommen? Weil du hattest ja vermutlich auch kaum jemanden, an den du dich wenden konntest. Wie mache ich das denn? Wie war das denn für dich?
Also das Gute ist, dass meine Eltern mir ein ziemlich gutes Invest mitgegeben haben, nennt sich Selbstvertrauen. Und das war schon etwas, was die perfekte Basis für alles war, was ich danach gemacht habe. So, das ist das eine. Das andere ist, dass ich irgendwann so einen unbändigen Willen entwickelt habe, dass ich Dinge möglich machen will. Für mich, aber vor allem auch für meine Familie. Also so das Thema erstes Gehalt und davon dann meine Eltern einladen zum Essen, zu wissen, okay, ich konnte denen irgendwann eine Wohnung abbezahlen, ja, so ich konnte ihnen Möbel kaufen und solche Dinge, das erfüllt mich sehr und das hat mich immer erfüllt. Das war so mein Antrieb und mein Antrieb war es auch, wirklich etwas zu erreichen. Also das habe ich von meinem Vater, der hat immer gesagt, wenn dich was nervt, dann musst du es verändern. Und das habe ich immer so gemacht, dass wenn mich etwas genervt hat, deswegen habe ich ja am Anfang auch viel in der Politik gemacht, dann habe ich eben verändert, indem ich in eine Partei eingetreten bin damals, das ist jetzt auch 25 Jahre her, und eben versucht habe, etwas zu verändern. Und heute in der Wirtschaft ist es ja genauso. Okay, der Anteil von Gründerinnen ist geringer als der von Gründern. Wie kann ich es verändern? Indem ich selber in viel mehr Founders eben auch investiere. So. Und das ist mein Antrieb. Plus, ich habe irgendwann festgestellt, in dem Moment, wo ich den Platz am Tisch habe, kann das ja ein Door-Opener sein für ganz viele da draußen. Und ich habe die Möglichkeit, anderen eben auch das Scheinwerferlicht weiterzugeben. Und ich muss sagen, heute erfüllt mich das mehr denn je, weil ich heute das Privileg habe, dass ich nicht nur für mich Sichtbarkeit generieren kann, sondern das fängt an mit einem banalen Like auf LinkedIn oder mit einem Kommentar oder einem Repost auf Instagram und geht über zu Gremienbesetzung, wo ich gefragt werde, wen kann man wo einladen, wen kann man auf welchem Panel besetzen, dass ich damit eben auch tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes Macht habe. Und das erfüllt mich sehr, weil das mich pusht, weiterzumachen. Ja.
Wie hast du dir dieses Netzwerk aufgebaut? Weil es ist ja etwas, was viele Frauen interessiert. Wie macht man das? Kann ich da einfach jemanden über LinkedIn anschreiben? Oder wie geht man da wirklich am klügsten vor?
Also das Interessante war bei mir, ich habe am Anfang gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ich hatte jetzt nicht so diese wahnsinnige, ausgeklüngelte Netzwerkstrategie, sondern es war so, dass diese Netzwerkarbeit bei mir daraus resultierte, dass ich keine andere Alternative hatte. Ich konnte nicht zu meinen Eltern gehen und sagen, hey Mama, mach mir mal eine Intro zu dem und dem oder Papa, kennst du nicht XY CEO? Sondern für mich war klar, ich muss diesen ersten Schritt machen. Und die ersten Netzwerkveranstaltungen, ich weiß nicht, wie es dir bei dir war, vielleicht sogar ähnlich, waren absoluter Horror. Also ich habe einfach mich sowas von unwohl gefühlt. Erstens mal kann ich diese ganzen Begrifflichkeiten nicht. Ich hatte keine fancy Visitenkarte, wo irgendwie ein wahnsinnig wichtiger Titel drauf stand. Ich war aus meiner Perspektive auch wahnsinnig unsicher, auch im ganzen Auftreten und eben meinem Habitus. Und das alles so in der Summe hat dazu geführt, dass die ersten Veranstaltungen wirklich Pain waren. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, ich möchte das unbedingt lernen. Und wenn du jetzt fragst, was kann ich weitergeben, dann würde ich immer sagen, Punkt 1 ist erstmal auf Netzwerkveranstaltungen gehen und sich das ganze Geschehen mal angucken. Wie so eine Zuschauerin. Ich habe dann auch mir den Spaß erlaubt. Ich habe gedacht, das ist manchmal wie so ein Film, wie so ein Schauspieler, das da aufgeführt wird. Dann kommt der eine Wichtige, dann kommt der andere Wichtige. Dann wird da so ein bisschen Visitenkarten-Roulette gespielt. Alle stehen im Kreis und geben sich die Visitenkarten in die Hand und erzählen, wie wichtig sie sind. Und ich habe mir das einfach angeguckt. Also ich habe mir auch so das Verhalten, die Gestik, die Mimik der Leute angeguckt. Und dann der nächste Punkt ist, ich habe mir so kleine Challenges gesetzt. Also ich habe mir gesagt, okay, beim nächsten Mal stellst du eine Frage aus dem Publikum raus. Beim übernächsten Mal stellst du dich ans Buffet und versuchst über die Frikadellen, wie toll die doch schmecken, mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Und beim dritten Mal überlegst du dir vorher, guckst du dir an, okay, wer spricht da auf dem Panel und sprichst die Person danach an und versuchst eben in Austausch zu kommen. Und ich glaube, dieses, wenn man das so ein bisschen so, ja, so Gamification-like macht, dann ist das für einen selber einfacher und dann nimmt's die Schwere des Netzwerkens. Mhm. Weil sonst hast du immer den Eindruck, ich weiß nicht, ich bin so klein, ich habe doch gar nicht so viel zu erzählen, alle anderen sind wichtiger. Ich kann eins sagen, alle anderen sind nicht wichtiger. Sie haben, wenn, dann geliehene Macht über ihre Position, die kann morgen wieder vorbei sein. Aber sie sind geübter darin, solche Veranstaltungen zu machen oder zu netzwerken. Und daher gilt das Ziel, werde geübt im Netzwerken und dann kannst du das Ganze ritualisieren.
Mhm. Und wenn ich jetzt so gar keine Ahnung habe, wie spreche ich denn jemanden an? Also wie bei, es gibt ja, ich muss gerade denken an diese ganzen Date-Typen, die immer so Sprüche haben, wie man eine Frau ansprechen kann auf Events oder auf der Straße. Hast du für uns auch so ein paar Tipps und Sprüche? Was kann ich denn zu jemandem sagen, den ich gerne kennenlernen möchte?
Also was für mich immer ganz gut war, ist, ich habe immer gesagt, was ist Ihre Verbindung hier zu der Veranstaltung?
Mhm.
Weil ich finde, wenn du so eine Frage stellst, dann beginnt jemand zu erzählen. Also du fragst ja auch nicht, was ist Ihre Position oder was machen Sie? Das machen einige so als Smalltalk-Opener. Ich finde das immer fast schon langweilig. Also ich finde es eigentlich interessanter, wenn du sagst, was ist hier die Verbindung zu der Veranstaltung? Mhm. Weil dann sagt die Person, ich kenne den Gastgeber oder ich bin Mitglied dieses Verbandes oder das Thema interessiert mich. Und über dieses inhaltlichen Connect kannst du viel stärker netzwerken als über die Position, die, wie gesagt, ja eben auch morgen vorbei sein kann. Das hilft total und dann kommst du ja langsam ins Gespräch. Und ich habe halt zu Beginn einfach viel zugehört. Also ich wollte auch einfach viel von meinem Gegenüber erfahren. Und ich habe mich aber auch selbst nie, also das habe ich auch häufig erlebt auf so Netzwerkveranstaltungen, es gibt Leute, die dann im Smalltalk sich fast schon wie so klein machen.
Mhm.
Also ehrlicherweise, ich bin ja nicht so ein Fan von Stereotypen, aber ich habe es manchmal bei Frauen erlebt, dass sie dann sagen, ich mache bei Unternehmen XY ja nur so. Also es ist ja auch manchmal so eine sprachliche Finesse, ne, wie du rüberkommst. Wenn du sagst, hätte, könnte, würde, also viel mit so Füllwörtern arbeitest und ich mache nur das oder ach, ich bin nur ein kleines Licht oder so, dann wirkt das halt nicht besonders empowered, ja, so. Es geht gar nicht um die Stärke, sondern es geht darum, wie souverän du auftrittst. Und du kannst, auch wenn du dich unsicher fühlst, eine Souveränität ausstrahlen, indem du dir selber den Wert zugestehst, den du auch für dich verdienst. Das ist total entscheidend. Wenn du dich selber klein machst, machen dich andere auch klein. Und daher habe ich halt immer versucht, viel zuzuhören. Ich habe mich jetzt nie übermäßig dargestellt, aber ich habe halt versucht, einfach das zu sein, wie ich bin. Und das ist mir mal mehr, mal weniger gelungen. An den Tagen, an denen es mir nicht gelungen ist, habe ich dann mich danach mit Freundinnen getroffen oder am nächsten Tag eine kleine Therapiesession gemacht und dann war es irgendwie auch wieder gut, ja.
Du möchtest dein Geld investieren, weißt aber nicht, wie du starten sollst. Ein Musterportfolio kann dir den Einstieg erleichtern. Es ist eine Art Orientierungshilfe, die dir zeigt, wie du dein Geld sinnvoll aufteilen kannst und so deine Anlageziele erreichst. Besonders für Anfängerinnen, die keine Erfahrung haben, bieten Musterportfolios eine klare Struktur und helfen, das Risiko zu streuen. Diversifikation kann allerdings nicht vollständig vor Marktrisiken schützen. Doch was ist ein Musterportfolio? Ein Musterportfolio ist eine von Finanzexperten und Expertinnen entwickelte Vorlage, die dir zeigt, wie du dein Vermögen auf verschiedene Anlageklassen wie Aktien und Anleihen verteilen kannst. Dabei wird das Portfolio so gestaltet, dass es auf bestimmte Anlageziele und Risikoprofile abgestimmt ist. Es ist also wie eine Landkarte für dein Investment. Es gibt dir eine Richtung vor, ohne dass du jedes Detail selbst herausfinden musst. Für Anfängerinnen ist es nämlich oft schwierig zu entscheiden, wie viel Risiko sie eingehen sollen oder wie sie ihr Geld aufteilen sollen. Ein Musterportfolio bietet eine durchdachte Lösung, die du einfach übernehmen oder an deine Bedürfnisse anpassen kannst. Es hilft dir, typische Fehler zu vermeiden und trotzdem von den möglichen Chancen des Marktes zu profitieren. Die iShares Musterportfolios bieten dir drei verschiedene Risikorenditeprofile. Erstens konservativ. Dieses Portfolio eignet sich für Anlegerinnen mit einem Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren, die eine geringe Risikobereitschaft haben. Es enthält einen höheren Anteil an Anleihen, um Stabilität zu gewährleisten. Zweitens ausgewogen. Für einen mittelfristigen Anlagehorizont von 5 bis 10 Jahren bietet dieses Portfolio eine gleichmäßige Mischung aus Aktien und Anleihen, was ein ausgewogenes Verhältnis von Rendite und Risiko ermöglicht. Drittens wachstumsorientiert. Mit einem Anlagehorizont von über 10 Jahren richtet sich dieses Portfolio an Anlegerinnen, die höhere Renditen anstreben und bereit sind, dafür auch ein höheres Risiko einzugehen. Es enthält einen größeren Anteil an Aktien, um von langfristigem Wachstum zu profitieren. Diese Musterportfolios wurden von den Spezialisten des BlackRock Portfolio Strategy Teams entwickelt und sollen den Portfolioaufbau erleichtern, indem sie eine strukturierte Grundlage bieten, die an deine individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann. Musterportfolios eignen sich besonders für Anlegerinnen, die noch keine klare Strategie haben und sich an bewährten Konzepten einfach orientieren möchten. Egal, ob du langfristig Vermögen aufbauen willst oder ein mittelfristiges Ziel hast, ein Musterportfolio bietet dir einen möglichen Startpunkt. Mit einem Musterportfolio bist du also nicht auf dich allein gestellt. Du nutzt eine klare Struktur, die dir zeigt, wie du dein Geld sinnvoll investieren kannst. Starte jetzt mit einem Plan, der zu dir und deinen Zielen passt. Diese Informationen sind weder Anlageberatung noch eine Empfehlung durch BlackRock zu Produkten, Modellportfolios oder Wertpapieren. Anlageentscheidungen sollten stets auf individueller Beratung basieren. Marketinginformationen, Kapitalanlagerisiko.
Jetzt bist du ja das Thema Netzwerken ja auch recht strategisch angegangen, dass du dir eben diese Challenges gesetzt hast. Hast du auch deine Karriere strategisch geplant? Also wusstest du vor 20 Jahren, wo du sein willst?
Ich wusste immer, dass ich jemand sein will. Also das war mir wichtig. Ich wusste nicht genau, was ich machen will. Ich wusste zum Beispiel jetzt nicht, ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich Unternehmerin wäre, dass ich selbstständig wäre. Das war für mich super weit weg, weil ich hatte keine Unternehmer, Unternehmerin in meinem Umfeld. Und es waren für mich auch immer Menschen, die selber aus so einem Unternehmerhaushalt kommen, einfach mit sehr viel Geld geboren worden sind. Und für mich war irgendwie klar, okay, diese Geldnummer ist nicht, ja, so. Aber ich wusste eben, dass ich wer sein will. Also ich wollte immer, dass wenn Leute meinen Namen lesen oder hören, dass sie etwas damit verbinden. Im besten Fall eine inhaltliche Stärke. Das heißt, Inhalte waren für mich immer entscheidend, deswegen damals auch der Weg in die Politik, inhaltlich etwas zu verändern, später dann in Unternehmen. Ich habe viel Kommunikationsarbeit gemacht, Kommunikationsabteilung aufgebaut und geleitet und habe dann eben dort eben auch immer Inhalte kommuniziert. So, und dann vor 7 oder 8 Jahren ist es mittlerweile mich selbstständig gemacht, aus der Prämisse heraus zu sehen, dass wenn ich auf Wirtschaftsveranstaltungen war, dass eben der Anteil von Frauen immer sehr gering war, sowohl vom Publikum als auch auf den Bühnen und Panels. Und da habe ich dann gesagt, ich will etwas verändern. Das heißt, der Antrieb war, jemand zu sein, von denen die Leute sagen, über die die Leute sagen, die steht für XY, die steht für dieses Thema, die hat eine Haltung. Die finde ich vielleicht an einigen Stellen wahnsinnig nervig und ätzend, aber macht die unterm Strich gut. So, und das war mir total wichtig. Und das ist mein Antrieb bis heute.
Das erzählt, du hast in der Politik angefangen vor 25 Jahren, bist in der Wirtschaft auch super gut vernetzt. Du hast ja auch diesen Stammtisch mit Vorständinnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und bist ja auch in den Medien, bist auch Jurorin bei Höhle der Löwen. Also das heißt, Politik, Wirtschaft und Medien, bist du überall dabei, mischt überall mit. Was würdest du denn sagen, wo hattest du es vielleicht auch am schwersten?
Also ich finde so, der Start ist insofern herausfordernd, als wenn du den Hintergrund hast, den wir beide haben, die Ersten in der Familie zu sein und auch eine Migrationsgeschichte mitzubringen, die vor allem dazu führt, dass du eben nicht in diesen elitären Kreisen bist, in denen vor allem eben auch Kapital die Agenda bestimmt. So, das ist so total, das ist herausfordernd. Wenn du dann mal startest, dann irgendwann beginnt der Motor zu laufen und dann ergibt das eine das andere. Und dann kommt so eine Situation, finde ich, wo man merkt, okay, jetzt bin ich so in between, also ich hab schon viel erreicht, aber jetzt wird's halt spannend. Also jetzt möchte ich gerne in diese Kreise hinein, die nicht sichtbar sind, also hinter den Kulissen stattfinden, wo es eben auch um Kapital geht, um politische Gremienarbeit, um Aufsichtsratsmandate und so weiter. Das wird ja nicht auf LinkedIn vergeben, sondern hinter den Kulissen so. Und das ist dann interessant. Das heißt, da wollte ich immer rein und da würde ich jetzt auch sagen, da bin ich gut drin. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Die Arbeit ist eben nicht sichtbar. Du hast erzählt, ich habe einen Hintergrundkreis an Vorständen und Aufsichtsräten, da gibt es auch keine Fotos von, weil ich halt einfach sage, es sind wahnsinnig spannende Köpfe, die zusammenkommen, die sich eben gegenseitig auch pushen und tatsächlich auch sich gegenseitig positionieren in besagten Gremien. Und das macht mir, das ist im Grunde eine Art Lobbyismus, den ich dann hinter den Kulissen mache, total viel Spaß, weil das ist wirklich auch wahre Macht. Also ich bin totaler Fan von laut sein, auch auf LinkedIn und wir alle in unseren bunten Anzügen auf Female-Veranstaltungen. Das braucht es übrigens auch mehr denn je. Aber wenn es darum geht, machtvolle Positionen zu besetzen, dann muss man sagen, finden die halt nicht auf den Netzwerkveranstaltungen, sondern halt hinter den Kulissen bei Get-Togethern in Wohnungen von Menschen statt, die sagen, komm, ich lade mal einen spannenden Kreis ein und dann reden wir mal über Politik und Wirtschaft.
Du hast jetzt schon das Thema Macht ein paar Mal angesprochen. Was bedeutet für dich persönlich Macht?
Also Macht ist ja häufig total negativ konnotiert, habe ich festgestellt. Immer wenn ich sage, ich möchte gerne Macht, dann kriegen die Leute gefühlt Hautausschlag. Bei mir führt es eher dazu, dass ich mich bestärkt fühle, den Weg weiterzugehen. Und ich fand es immer wahnsinnig attraktiv, wenn Leute gesagt haben, sie haben Lust auf Macht. Männer wie Frauen. Bei Frauen finde ich es fast noch attraktiver, weil das so ein mutiges Auftreten dann impliziert. Kann aber durchaus nachvollziehen, beziehungsweise weiß, woher das resultiert, dass Leute Angst haben. Leute haben Angst vor Menschen, die mit sich fein sind und in sich ruhen und vor allem eben so ein auch starkes Auftreten haben. Damit können ganz viele Menschen, vor allem in Deutschland, nicht umgehen. In anderen Ländern ist es anders. In den USA wirst du gefeiert dafür, wenn du sagst, hier bin ich, das kann ich und da will ich hin. In Deutschland ist es so, okay, da willst du hin, wie kann ich dir irgendwie ein Bein stellen? Ja, so. Und das müssen wir verändern. Und zurück zu deiner Frage, für mich bedeutet Macht Einfluss und für mich bedeutet Macht Wirkung. Das bedeutet, mit dem, was ich mache, habe ich eine Wirkung. Und du kennst das auch, du erreichst ja auch wahnsinnig viele Menschen, auch über deine Kanäle. Und ich finde es auch super, dass du zum Beispiel auch politische Diskussionen anstößt. Das muss man ja auch aushalten können, ja, so. Und das ist auch ein Teil von Macht. Also Macht resultiert nicht daraus, dass du wie so ein Fisch bist, an dem irgendwie alles abgleitet oder die Leute sich nicht an dir irgendwie reiben können, sondern machtvoll zu sein bedeutet, pointiert zu sein. Es bedeutet, dass Leute sich an dir reiben, dass sie dich angucken und sagen, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Das haben machtvolle Personen an sich. Also wenn wir über verschiedenste Personen reden, die auch gerade auch in der Politik die Agenden dieser Welt bestimmen, ob man die jetzt gut findet oder nicht, es sind nun mal auch machtvolle Menschen, die die Macht auch missbrauchen können, aber im besten Fall eben auch einen tollen Einfluss haben, ja, also positive Macht. Und das hoffe ich, dass ich zu den Letzteren gehöre, dass ich eben wirklich in dem, was ich mache, einen Einfluss geltend machen kann.
Du hast ja auch eine sehr präsente Stimme in den sozialen Netzwerken, in den Medien. Wie findet man denn seine eigene Stimme? Wie hast du deine gefunden?
Auch hier habe ich relativ viel zu Beginn beobachtet. Ich habe mit dem Internet angefangen, mit damals noch Twitter. Das war so die Zeit, du erinnerst dich, wo wir alle irgendwie auf Twitter waren und über Hashtags uns vernetzt haben. Und ich bin auf Veranstaltung XY. Ja, ich auch, du auch. So, das hatte voll den Reiz, ja, so. Und ich habe sehr viel dort auch erstmal beobachtet. Twitter war mein Leben. Das fand ich total geil, dort zu sein, ja. Und dann irgendwie habe ich eben dort auch mich darüber viel mit Leuten ausgetauscht. Erstmal meine Stimme darüber gefunden, dass ich sehr viel beobachtet habe bei anderen und mir auch angeguckt habe, wie machen es die, was finde ich gut, was finde ich nicht gut. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, bevor du deine Stimme geltend machst, ist dir darüber bewusst zu sein, dass du eine hast. Viele sind sich dessen nicht bewusst. Sie denken, sie haben nichts zu erzählen, sie können nichts, sie haben nichts drauf. Die Wahrheit ist, jeder von uns hat ein Hidden Talent. Irgendwas haben wir, was wir ganz gut können. Und das bedeutet, bevor ich meine Stimme geltend mache, muss ich meine Hausaufgaben machen und mir überlegen, wenn jetzt jemand meinen Namen hört, das ist, finde ich, immer eine ganz schöne Übung. Was sind das für Schlagwörter, die die Person direkt im Kopf haben sollte? Charakteristika, inhaltliche Themen, kann aber auch eine Situation sein, die die Person mit dir verbindet oder tatsächlich irgendwie meinetwegen auch ein bestimmter Look, den du halt immer wieder auch für dich zelebrierst. Ja, auch all das gehört ja zu einer starken Personenmarke dazu. So, und wenn du das einmal durch hast, das kannst du auch, finde ich, sehr gut im Sparring mit jemandem machen, mit dem du vielleicht schon mal gearbeitet hast, die Person, die dich gut kennt, aber nicht so gut kennt, so. Und dann ist das Nächste, sich zu überlegen, okay, wo ist mein bester Wirkungskreis? Das kann ein Verband, ein Verein sein, ganz analog, im Digitalen kann das eine Social-Media-Plattform sein. Klar, LinkedIn und Instagram bieten sich an. LinkedIn eher noch im Job, da erstmal so die ersten Schritte zu machen, Profil anzulegen. Allein die Selbstbeschreibung bei LinkedIn ist ja schon so der erste Punkt, sich selber vorzustellen, sich selbst mal zu beschreiben und dann eben Menschen zu folgen, die auch genau wie du ganz viele tolle Inhalte posten, aber vor allem eben unfassbar viele Persönlichkeiten da draußen auch inspirieren. Ja, so, ich meine, du warst auch, finde ich, eine der ersten, wo ich auch gesehen habe, dass du ganz selbstverständlich auch die ganzen Themen rund um Finanzen und auch Selbstsicherheit, also die Kombi aus beidem, sehr, sehr gut, finde ich, gestaltet hast und geprägt hast. Und da würde ich eben solchen Menschen zu Pionierinnen oder Pionieren folgen und mich bestärkt und inspiriert fühlen, auch diesen Weg zu gehen.
Mhm. Du warst ja auch jemand, ich erinnere mich, vor ein paar Jahren hast du auch angefangen oder das auch gepostet, dass du eben bunte Kleidung getragen hast auf bestimmten Veranstaltungen, wo die meisten in Anzügen waren. Und dass viele Frauen auch genau darauf reagiert haben und gesagt haben, ich habe mich jetzt auch getraut, ich mache das auch, die auch, glaube ich, Fotos geschickt haben. Dann kam noch der rote Lippenstift dazu, den du ja gelauncht hast. Also auch da eben sieht man ja, dass du ja schon so eine Art CI auch hast als Person. Ist das etwas, was du dir auch vorher überlegst? Ich will, was kann ich verändern? Wie kann ich es machen? Oder sind das Sachen, die so spontan entstanden sind?
Also das mit den bunten Anzügen war schon etwas, was ich einfach für mich einfach schlichtweg schön fand. Mhm. Also ich habe das einfach geliebt. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich es jetzt gar nicht mehr mag. Ich mag es immer noch, aber ich würde sagen, ein bisschen anders und punktueller. Also jetzt nicht mehr in der Exzessivität, ja. Mhm. Ich habe mich ein bisschen so an meinen eigenen Anzügen satt gesehen, wenn du so willst. Und es kam daher, weil ich eben vorher Teil von so einer internationalen Delegationsreise war mit 47 Frauen aus 47 Ländern. Und die Frauen, gerade so aus Ägypten, aus den arabischen Ländern, die waren halt alle so wahnsinnig schön angezogen und mit Liebe zum Detail und hatten auch wirklich immer das an, worauf sie Bock hatten. Und ich kam aus einer Phase, ich war damals in einem Verband und habe da gearbeitet und merkte, je höher ich kam, desto universer wurde der Raum in allen Facetten, ob es das Thema Gender ist, aber auch das Thema Kleidung. Also alle sahen irgendwann gleich aus und ich habe mich dann eben auch angepasst. Und als ich Teil dieser internationalen Delegationsreise war, habe ich gesehen, oh, es gibt ja doch eine Varianz und es gibt eine Spielart, seine Persönlichkeit auch meinetwegen über Kleidung auszudrücken. Und bin dann zurückgekommen, empowered von einer, die Teil dieser Runde war, die zu mir sagte, Tijen, wenn du zurückkommst, dann hol doch mal die rote Bluse oder so ungefähr raus. Und ich habe es dann gemacht, das war totaler Kulturclash, weil ich kam aus den USA und kam dann zurück und hatte meine erste Veranstaltung in Stuttgart bei einer Bank und saß auf einem Panel mit meiner roten Bluse, die ich aus meinem Kleiderschrank rausgezaubert hatte und entstaubt habe, ja, saß ich da mit wichtigen Menschen, die natürlich alle ihren blauen oder dunkelblauen und grauen, dunkelgrauen Anzug, also nicht so ein Wahn, finde ich, tolles, schönes Grau wie bei dir, sondern eher klassisches Mausgrau, wenn ich das mal so sagen darf, ja. Naja, und dann saß ich da mit meiner roten Bluse und ich weiß nur, dass ich so dachte, mein Gott, ich sehe wahrscheinlich aus wie so ein Textilmarker hier, ja, so. Und dann wurde ich aber direkt angesprochen von Frauen und die sagt dann, was ich auch besonders cool finde, ist, dass du so eine rote Bluse trägst. Und ich habe mich dann auch wohlgefühlt. Ich habe gemerkt, okay, meine Persönlichkeit kann noch mehr strahlen, wenn ich das trage, worauf ich Lust habe. Und heute ist es eben so, dass ich immer dabei bleibe. Ich trage immer das, worauf ich Lust habe. Wenn ich heute wie heute Bock irgendwie auf eine Jeans und einen Body habe, dann trage ich das. Ja, so. Wenn ich Bock habe auf irgendwie High Heels, trage ich die. Und das ist das Ausrufezeichen, das ich eben allen mitgeben will, vor allem den Frauen. Man muss sich nicht verkleiden, um weiterzukommen. Das funktioniert nicht. Du verlierst deine Persönlichkeit, sondern es geht darum, dass du bist. Und du kannst auch am besten wirken, wenn du bist. Im Ganzen, in der Art, im Look, im Auftreten. Und ich finde, man sieht es auch Menschen an, ob die sich mit sich wohlfühlen oder ob sie sich jetzt in irgendetwas reingeknallt haben und es nicht funktioniert, ja.
Total. Das finde ich auch. Und ich habe mal auch einen Post dazu gemacht, weil mir irgendwann aufgefallen ist, dass ich in so Medieninterviews immer den gleichen Blazer trage.
Scheint dir aber zu gefallen. Ich
scheint mir zu gefallen. Und immer stehe ich vor diesem Kleiderschrank und denke, was ziehe ich an? Und am Ende ziehe ich immer das Gleiche an. Und immer ist mir das aufgefallen, dass man gar nicht sieht, dass das irgendwie verschiedene Aufnahmen eigentlich fast waren. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, ist doch eigentlich total egal, weil ich bin nicht auf dem roten Teppich, keiner weiß, was ich in einem anderen Interview getragen habe.
Und Steve Jobs hat immer denselben Rolli getragen. Also.
Aber ich habe auch gemerkt, okay, das ist mein Wohlfühl-Outfit. Ja, ich weiß irgendwie, damit sehe ich nicht zu blass aus, damit fühle ich mich wohl, der zerknittert nicht. Ja. Und das ist halt einfach mein Go-To-Blazer. Ja. Und ich glaube wirklich seit 4 Jahren, im Zweifelsfall trage ich den. Und mittlerweile ist mir das halt auch total egal.
Ich verstehe also, das.
Der wird immer wieder rausgeholt, bis ein neues Kleidungsstück kommt, was den mal irgendwann ablösen kann.
Sehr gut. Okay, also ich für mich habe ich jetzt gemerkt, wenn ich irgendwo was sehe, dann schicke ich dir den Link und sage, guck mal, das wäre doch was.
Gerne. Ja. Gerne. Ich kann mich noch erinnern, du schreibst auch in deinem Buch, dass als du von dieser Reise zurückkamst, da hast du dann ja auch gegründet danach. Und du schreibst auch, du hast dir kaum Pausen gegönnt seitdem. Wie ist das denn heute? Weil dein Buch, das ist jetzt, glaube ich, 2-3 Jahre her, dass es erschienen ist. Gönnst du dir denn heute Pausen?
Ja, ich musste das auch sehr hart lernen, muss ich sagen. Also ich würde sagen, gerade letztes Jahr war echt so ein Powerjahr. Und wenn ich jetzt so drauf schaue und nochmal so reflektiere, was ich da eigentlich alles gemacht und gerockt habe, von tatsächlich Höhle der Löwen über das ganze Universum, was hinter den Kulissen abläuft, meine Beratung, mein Podcast Mut mit Focus Online, wo das auch nochmal eine andere Sache ist, weil es viel politischer ist und natürlich auch viel mehr Vorbereitung braucht. Die ganzen Keynotes, Moderation, unendlich viele Kooperationen. Also es war einfach und es ist mega toll, aber ich habe einfach gemerkt, okay, es ist auch richtig tough. Und Ende letzten Jahres ist ja leider mein Papa gestorben und ich muss sagen, das war schon für mich nochmal so ein Game Changer, weil ich festgestellt habe, wie wichtig es ist, Zeit mit den Liebsten zu verbringen. Und ich bin tatsächlich dann auch Anfang diesen Jahres, war dann auch richtig, richtig krank. Also ich hatte so ein, wie wir alle, einmal diesen grippalen Infekt durch, ja. Und dann hatte ich noch eine Gürtelrose und da habe ich dann fest, okay, das war dann für mich ein Alarmzeichen. Und da habe ich gemerkt, okay, jetzt muss ich aufpassen. Und jetzt ist es so, dass ich für mich verschiedene Mechanismen entwickelt habe. Also das eine, ich mag wirklich Sport, das Laufen ist für mich einfach toll. Ich habe jetzt Boxen angefangen, kann ich nur empfehlen.
Das
vor allem für uns Frauen, das wäre genau deins. Vor allem für uns Frauen, das ist richtig toll, es macht einfach Spaß. Ich habe auch noch eine tolle Boxtrainerin.
Mhm.
Ich ziehe es also konsequent durch. Und also so, das ist ganz wichtig. Dann ist es so, dass ich versuche eben, es gelingt nicht immer, aber bis 10 keine Termine zu machen. Dass ich bis 10 wirklich meine Zeit habe, dass ich einen Tag starte, dass ich einen Tag vorbereiten kann. Und ich versuche auch, und das ist schon das Privileg, finde ich, unseres Jobs, dass ich an so einem Tag wie beispielsweise heute mitten am Tag auch Dinge für mich mal machen kann. Also, keine Ahnung, zum Friseur, zur Friseurin gehen, Nägel machen. Das ist dann meine Me-Time, ja. Das muss nicht unbedingt am Wochenende sein. Und ich versuche mir solche Minimomente in der Woche, manchmal sogar täglich zu schaffen. Manchmal ist es auch ein kurzes Telefonat mit einer Freundin, wo ich mir abends, oder dann freue ich mich den ganzen Tag drauf und dann denke ich mir, heute Abend mache ich FaceTime mit meiner besten Freundin und darauf freue ich mich. Also Energiemomente suchen. Mhm. Für die einen ist das die Yoga-Session, für mich ist es viel auch im Austausch mit meinen Freunden und Freundinnen zu sein, Netflix-Serien schauen, also sowas. Aber das musste ich wirklich lernen, weil ich bin wirklich auch ein Arbeitstier. Ich kenne da kein Limit. Und es ist ja auch geil, es macht Spaß, kennst du auch, wenn du dann einmal so einen Vibe dann hast und denkst so, oh mein Gott, was für eine Achterbahnfahrt. Ja. Aber um weiterzufahren, musst du auch einmal aussteigen und einmal drauf gucken und gucken, ob das alles noch, ob die Schrauben noch sitzen und so. Und daher ist unser Gut ist die Gesundheit. Wenn wir ausfallen, funktioniert die ganze Maschinerie nicht. Und das ist für mich, und da habe ich jetzt, glaube ich, einen ganz guten und gesunden Weg für mich entwickelt. Ja,
ja, ich finde auch, das ist so wichtig. Also mein Alarmzeichen kam mal mit einem Hörsturz und einem Tinnitus, der auch seitdem geblieben ist. Also ja, das ist halt dann, der Körper, der sendet einem Signale und irgendwann muss man halt auch drauf hören. Aber man lernt ja auch zum Glück damit zu leben. Ich hatte eine Situation, da muss ich gerade dran denken, dass ich Ende letzten Jahr oder im August war, das Ende August, lag ich irgendwann so an der Isar eine Stunde, so unter der Woche am Nachmittag. Und ich habe mir gedacht, warum bin ich jetzt erst hier? Der Sommer ist vorbei. Warum mache ich das jetzt erst?
Ich
habe mir gedacht, so irgendwie, ich kann mir doch eigentlich meinen Tag so gestalten, wie ich will. Ja. Ich wohne 5 Minuten entfernt.
Ja. Ja.
Und es war tatsächlich der letzte schöne Tag auch im Jahr, wo man das hätte machen können. Da habe ich mir auch gedacht, nee, nächstes Jahr mache ich das anders und versuche auch diese Inseln wirklich einzubauen.
Ja, total.
Diese Ruheinseln.
Ja. Ja, und es gibt einem wieder total Motivation, weiterzumachen und Kraft zu tanken. Und wie gesagt, manchmal ist es auch spontaner Kaffee mit einer Freundin in meinem Lieblingscafé um die Ecke, ja, so einfach nur eine Stunde reicht, weil sonst der Tag geht super schnell vorbei und die Woche ist krass und ich bewundere auch alle, die sich um ihre Angehörigen kümmern, pflegen, die Kids haben, also das ist ja, wenn das dann alles noch dazu kommt, dann denke ich, wow, da hast ja keine 5 Minuten. Und deswegen ist es wichtig, sich die zu nehmen und zu schaffen. Und ob es beim Nägel machen ist, ob es beim Friseur ist, eine Massage, wie auch immer. Wenn das geht, dann machen.
Mhm. Das ist aber der Tag trotzdem auch nur 24 Stunden. Kannst du uns mal so Insights geben, wie gehst du mit deinem Zeitmanagement um?
Oh, muss ich auch hart lernen. Also ich bin schon auch so eine Chaos-Queen. Also es ist so, ich war mega stolz heute, dass ich es pünktlich zu dir geschafft habe. Wurde mir aber mehrfach gesagt, du ja was vorhast danach. Ich kann die nicht enttäuschen. Und dann habe ich mich gerade selbst dafür abgefeiert, dass ich es pünktlich geschafft habe. Nein, aber es ist halt, also ich versuche meinen Tag zu ritualisieren.
Mhm.
Und ein Freund von mir hat mal gesagt, also wir haben irgendwie morgens telefoniert. Und dann habe ich während des Telefonats habe ich halt meine Waschmaschine angemacht, die Spülmaschine eingeräumt, nebenbei noch irgendwie kurz so was geputzt, meine Klamotten zusammengeräumt. Und er hat das halt die ganze Zeit mitbekommen. Und dann meinte er so, mein Gott, bist du effizient. Und ich glaube, das ist das Schlagwort für mein Zeitmanagement. Ich möchte effizient sein. Das heißt, wenn ich zum Beispiel telefoniere, versuche ich nebenbei die Wäsche abzuhängen. Ja, so. Oder wenn ich jetzt weiß, okay, ich bin jetzt bei dir, danach mache ich noch ein paar Erledigungen, gehe halt einkaufen. Also ich versuche schon, den Tag so durchzudenken, dass ich, wenn ich einmal im Fluss bin, dass ich alles auf einmal machen kann nacheinander. Und eben, ich versuche halt, um dieselbe Zeit aufzustehen, morgens, ich war heute Morgen dann kurze Runde laufen, nur einfach, um in den Tag zu kommen. Dann habe ich ab 10 die ersten Termine oder die ersten Calls und dann geht es sozusagen Open End. Und klar, es gibt so ein paar Strukturmeetings, die ich dann mit meinem Team habe. Keine Ahnung, freitags haben wir so unser Erfolgsmeeting, wo wir uns die Woche anschauen. Aber ansonsten muss ich sagen, ich habe einfach für mich gemerkt, wenn ich zu organisiert bin, vielleicht ist es auch einfach eine Ausrede, ehrlicherweise nein, aber wenn ich zu organisiert bin, funktioniere ich nicht. Also ich brauche so ein gewisses Chaospotenzial, dass ich performen kann, ja. Also da muss schon irgendwas dann, keine Ahnung, irgendwie muss ich nochmal was mittendrin organisieren, dass ich dann so richtig aufgehe. Also ich habe eine Freundin, die ist mega organisiert. Es stimmt das. Ich mache das immer am Beispiel der Handtasche dann bei ihr fest. Wenn du in die Handtasche reinguckst, es ist alles organisiert. Es sind kleine Täschchen, es ist alles so sauber. Wenn du in meine Handtasche guckst, jetzt habe ich heute eine kleine dabei, deswegen funktioniert es Gott sei Dank. Eine große, es ist wie wenn ich mit meinem Müllsack durch die Gegend laufe. Es ist ein Müllbeutel, den ich eigentlich herumtrage. Mhm. Der ist halt eingebettet in ein schönes Logo. Ja, aber so bin ich. Ich möchte aber eigentlich gerne eine andere Version sein, habe aber für mich verstanden, dass es nicht funktioniert.
Ich bin so erleichtert, das von jemandem wie dir zu hören, wirklich, weil ich habe heute Morgen noch, also ich muss jetzt gleich zum Flughafen und natürlich muss die Umsatzsteuervoranmeldung gemacht werden, die ganzen Belege. Aha. Und ich habe nur einfach gesehen, okay, die ganzen Bewirtungsbelege, die irgendwie in meiner Tasche rumliegen, die ich noch irgendwie abfotografieren und meiner Buchhalterin schicken muss. Und ich habe mir gedacht, so, oh Gott, ne, das kommt auch noch alles auf mich zu.
Ja, ich weiß.
Und so ein Running Gag für mich langsam ist, dass ich mir dann so selbst so Termine blocke. So, okay, dann mache ich die und die Aufgaben eine Stunde lang. Und dann habe ich aber keinen Bock da drauf.
Nee,
und dann mache ich was anderes, was mir gerade in dem Moment halt mehr Spaß macht. Mach eine andere Aufgabe. Und dann schiebe ich das so den nächsten Tag und dann schiebe ich das immer so mit mir mit. Bis ich dann irgendwann wirklich Lust drauf habe und sage, okay, jetzt mache ich's. Mhm. Aber ja, okay, ich bin so erleichtert, das jetzt von dir zu hören.
Aber weißt du, was ich jetzt auch immer mache? Also das habe ich jetzt entwickelt. Es ist auch immer total geil. Wenn ich besonders Stress habe, dann fällt mir irgendwas ein, was ich jetzt auf jeden Fall machen muss.
Mhm.
Also zum Beispiel dann meine Gläser sortieren, weil es mich nervt. Aber genau, wenn ich an einem Tag 15 Termine habe, fällt mir jetzt ein, ich muss meine Gläser sortieren nach Größe. Auf jeden Fall, was ich aber entwickelt habe, ist tatsächlich, wenn ich reise, muss davor meine Wohnung aufgeräumt sein.
Mhm.
Also weil ich habe keine Lust, wenn ich zurückkomme, dass das Chaos pur ist. Und wenn es eine oberflächliche Ordnung ist, dass alles in den Schränken ist, aber ich möchte nach Hause kommen und ich möchte, dass das alles irgendwie halbwegs clean ist. Ja. Weil das stresst mich dann und das führt aber häufiger dazu, Stichwort Zeitmanagement, dass ich natürlich immer voll in den Stress reinkomme und manchmal schon fast Züge verpasst habe, weil ich vorher noch meine Wohnung aufgeräumt habe. Es ist einfach so, was machst du vorher? Ja, ich muss doch mal komplett renovieren. Meine Freundin sagte immer, fängst du vorher noch zu tapezieren? Weil die einfällt, grün magst du doch nicht mehr, wird's eher rosa, ne? Also vor so einer Dienstreise. Ja, das bin ich, ja.
Ja, das i-Tüpfelchen ist dann, das, wenn man es noch schafft, das Bett frisch zu beziehen, so, wenn du zurückkommst. Und dann
danke,
du dieses, das finde ich doch immer sehr schön. Das ist eine kleine Luxus für Alltag, ja genau. Sehr schön. Ja, wir kommen langsam schon zum Ende, aber es gibt noch eine Sache oder eigentlich ein Zitat, was ich dir gern vorlesen möchte, weil als ich das gelesen habe, ich habe das gesehen, kurz nachdem ich dein Buch auch gelesen habe, und mich hat das total berührt und dann musste ich irgendwie auch an dich denken und ich habe mich gefragt, was es mit dir macht. Mhm. Deswegen will ich es dir jetzt mal vorlesen. Meine Eltern sind nicht den ganzen Weg hierher gekommen, damit ich am Ende pleite bin.
Wow. Ja, da kriege ich Gänsehaut. Es, das trifft hart.
Ja, ich habe das gelesen und ich war danach erstmal so, puh.
Ja.
Das stimmt.
Ja, das stimmt.
Also, und weil man hat ja mal was, was einen so antreibt und dann habe ich mir auch gedacht, also ich merke das jetzt zum Beispiel, dass ich meine Eltern auch gern zum Essen einlade, auf Reisen einlade. Das, was du ja auch gesagt hast, so die Dinge, die sie halt den Zeit ihres Lebens nicht machen konnten und dadurch, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, dieses Leben zu führen, was ich ja führe. Mhm. Also in Polen wahrscheinlich wäre ich verheiratet, hätte 4 Kinder und keine Ahnung, müsste meinen Mann aus der Dorfkneipe jedes Wochenende rausziehen, ich weiß es nicht. Und so denke ich mir, okay, ich habe jetzt diese Möglichkeit. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, so wow, das macht was mit mir. Mhm. Deswegen, was macht das mit dir?
Ja, für mich macht das auch ganz viel. Und ich sage mal, diese kleine Stimme im Ohr bleibt immer mit dem Thema Existenzangst.
Mhm.
Also das mag privilegiert klingen, was ich jetzt sage, ist es vielleicht auch, ich meine, wir haben mittlerweile auch wahrscheinlich beide gewisse Privilegien, keine Frage. Und ich denke, wir würden immer noch weicher fallen als andere. Nichtsdestotrotz ist das ja so ein psychologisches Momentum, dass ich immer panische Angst davor habe, dass ich keine Kohle mehr habe. Und zwar nicht nur unmittelbar für mich, weil ich denke mir, ich kann halt, keine Ahnung, dann verkaufe ich halt wieder Kosmetik oder Schmuck oder was auch immer, ja, so. Sondern ich denke mir so, erstens mal habe ich jetzt auch ein Team, für das ich Verantwortung habe. Dann weiß ich ja eben, wie ich auch meine Eltern und jetzt auch meine Mom auch finanzieren konnte. Und ja, und da ist, das ist ein anderer Druck auch, der so auf den Schultern lastet, so. Und ist ja auch ein Antrieb. Also immer weiterzumachen, aber man muss ein bisschen aufpassen, dass es dann tatsächlich nicht kippt. Und deswegen kann ich mit dem, resoniert dieser Satz total mit mir, weil ich eben, oh, und das ist das, was ich auch zu Beginn gesagt habe, ich wollte einfach immer etwas auch für meine Eltern erreichen. Also für mich, dieser Stolz von meinem Papa in den Augen, ich meine, du warst ja auch beim Digital Female Leader Award, den ich viele Jahre auch immer wieder gemacht habe, wo ich Frauen auszeichne im Digitalbereich. Und ich weiß noch, wenn der dann dabei war und das gesehen hat und so, weißt du, so, das meine ich mit dem, ich wollte wer sein.
Mhm.
Und ich bin halt zu jemandem geworden, Gott sei Dank, die halt jemand ist, so. Und das in seinen Augen zu sehen, das ist eigentlich das Allerschönste, weil ich halt weiß, wie viel sie auch aufgegeben haben, was sie gemacht haben, damit wir unser Leben leben können. Und das ist, ich glaube, unser aller Antrieb von denen, die die soziale Herkunft haben, die wir haben.
Was sind denn deine Pläne für die Zukunft? Mhm. Weil du hast ja schon gesagt, 40 ist so ein Alter, wo man so zurückschaut. Also so ging es uns ja beiden. Und ich denke, okay, was ist jetzt eigentlich schon passiert? Ich hatte Angst, dass ich Angst vor dem Altwerden habe. Ich habe gemerkt, so nee, ich habe einfach nur wahnsinnige Dankbarkeit. Aber was ist jetzt, wenn du jetzt nach vorne blickst, was sind so deine nächsten Schritte, deine nächsten Projekte, deine nächsten Ziele? Kannst du uns irgendetwas verraten?
Also in diesem Jahr kommt auf jeden Fall ein neues Buch im Herbst. Das wird das Thema Schlagfertigkeit, Kommunikation und Rhetorik sein, weil ich war ja letztes Jahr auf Tour, auf Mood-Tour durch Deutschland, weil ich eben immer darauf angesprochen worden bin, dass ich halt offensichtlich ganz gut sprechen kann und auch eine Schlagfertigkeit mitbringe. Und ich habe das auch jetzt nicht studiert oder so, aber ich habe das Leben studiert und ich glaube, das bringt halt auch ganz viel Schlagfertigkeit mit sich. Das heißt, es wird so ein Buch, da freue ich mich schon. Es sind ganz viele auch spannende und lustige Anekdoten drin. Ich liebe meinen Podcast, Mut der Deutschland Talk. Ich habe vor, dort in die Richtung noch mehr zu machen. Also so gerade die Mischung aus Politik und Wirtschaft finde ich wahnsinnig spannend, da auch inhaltlicher zu arbeiten. Und sonst bin ich mit vielem happy, wie es ist. Also ich habe einen tollen Freundeskreis. Ich bin Gott sei Dank gesund und lebe. Also ich liebe das Leben und ich hoffe, dass ich das rüberbringen kann und ausstrahle, damit ich andere inspiriere, dass sie einfach das Leben lieben, weil das Leben ist zu kurz und gerade wir leben in einer Zeit, die total komplex ist und ich finde gerade wir Frauen, wir machen so viel den ganzen Tag und sind uns dessen gar nicht bewusst und deswegen sollten wir uns immer feiern.
Sehr schön. Ein sehr schönes und wichtiges Schlusswort. Vielen lieben Dank, dass du hier warst und uns so tolle, ehrliche und spannende Einblicke gegeben hast.
Danke dir.
Dankeschön. Sehr schön. Hat alles
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortuna Lista. Bis zum nächsten Mal.